bin ich doch nicht.
Ich rappe nicht.
Komm mal ein bisschen aus
dem Raum. Es ist ein. Erstens ist das Fenster auf. Oder?
Okay, wir machen das nochmal. Ja.
Erstens ist das Fenster auf gewesen bis gerade eben.
Jetzt nicht mehr.
Und zweitens ist es ein Markenzeichen der Filmfabrik, dass der Moderator, wie auch immer er gerade momentan heißt, nicht vor laufender Kamera rappt.
Mhm. Ach so.
Und damit herzlich willkommen zu Filmfabrik Forever, der Talk ohne Plan, aber dafür mit Charme im Darm.
Er rappt ja doch.
Mir zur Seite, nein, anders. Wir sind die drei lustigen Vier und zwar mit Raphael Rafa Raffi, der so ein bisschen wie gute Laune ist, die gute Seele ist, der am Ende die Fäden zusammenhält. zu meiner Rechten Jean-Michel, bekannt aus dem Lied Lebt denn der alte Jean-Michel noch, der so ein bisschen die Fahne der Vernunft und des Konzeptes hier hochhält immer wieder, verzweifelt.
Absolut.
Und ich, Lev, der einfach auch da ist und so ein bisschen über Filme quatscht. Wir haben heute ein Thema, das sich gewaschen hat. Wir sind ja mitten in Warte mal eben.
Das hat mich auch schon leicht irritiert, aber ich wollte es nicht ansprechen.
Aua.
Ich bin hart.
Brutal. Das können halt auch nur die Russen, ne?
Ich bin hart. Wir haben heute ein Thema, das sich gewaschen hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Im Gegensatz zu uns, wir haben uns nämlich schon länger nicht gewaschen. Und dieses Thema lautet Comic-Verfilmung, wer hätte das gedacht? Aber wir haben ja letzte Woche über das MCU gesprochen im Allgemeinen. Und heute geht es eben um Comic-Verfilmung außerhalb des MCUs.
Sie.
Was gibt's denn da alles noch so? Wir wollen heute mal einen kleinen Überblick wagen und gucken, was uns gefällt, was wir vielleicht nicht so geil fanden. Es ist locker, es ist flockig, es ist der Talk zum Einschlafen, es ist der Talk, um die Freundin ein bisschen zu beschlafen vielleicht auch. Wir bringen euch in Wallung, wir bringen euch in Stimmung, macht euch hübsch, ihr Lieben, und los geht's.
Wunderschön,
Wemer. Der Bärchen.
Ja, ein bisschen hast du ja auch schon, haben wir ja schon das Ganze angeschnitten.
Genau, es gab ja die Woche schon das Video über Comic-Verfilmung, die vielleicht der ein oder andere so gar nicht auf dem Schirm hatte oder gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Stichwort Road to Perdition zum Beispiel, war eine Graphic Novel. 6 Oscar-Nominierungen sogar der Film bekommen.
Ja. Da muss man ja auch vorsichtig sein, ne, mit den Begrifflichkeiten in der Comic-Graphic
Novel. Genau, genau.
Da muss
genau.
man auch vorsichtig
sein. Da können wir ja gleich auch drüber reden. Eigentlich, also ich glaube, jeder muss da eine Grenze für sich ziehen und jeder Autor sagt dann einfach, ich mache jetzt mal das. Das ist ein Comic oder das ist eine Graphic Novel. Aber wie von außen sagt man, das ist doch keine Graphic Novel, das ist ein Comic. Aber was sind denn da eigentlich die Markenzeichen? Man sagt ja so, die einfachen Messgrößen sind immer, Graphic Novel ist düster, Comic ist nicht so düster.
Für mich ist das ja vor allen Dingen auch, es gibt auch innerhalb der Comic-Helden gibt es ja auch Graphic Novels. Und für mich ist das immer eher so eine abgeschlossene Geschichte. Also wenn es jetzt eine abgeschlossene Batman-Geschichte in 2 Bänden sind, dann wäre das für mich eher eine Graphic Novel, einzeln stehend als, aber gut, das ist meine Definition.
Ein grafischer Roman eben. Wenn man hier mal semantisch, linguistisch sich der Sache nähert, ist ein Graphic Novel ja ein grafischer Roman. Oder, wie wir damals den Kindern gesagt haben, ein Bilderbuch. Kurzum. Wir sind durchaus ja.
Bevor wir wieder abschweifen.
Wir sind ja durchaus affine Comic-Verfilmungsgucker.
Findest du?
Ich spreche grundsätzlich von mir in der.
Mit den 34 Kollegen, die noch in deinem
Kopf. Ich spreche grundsätzlich in der ersten Person Plural von mir. Das ist der sogenannte Pluralis Majestatis, wie wir ja in Latein gelernt haben. Nein, ich meine schon uns. Wieso? Magst du keine Comic-Verfilmung?
Doch, doch.
Ja, natürlich.
Ich wollte dich nur verwirren.
Ich bin wahnsinnig verwirrt. Wir haben ja jetzt tatsächlich MCU und DCEU überstrahlen alles. Zu 95% MCU und die anderen 5 krallt sich Ben Affleck und Henry Cavills Oberlippenbart.
Ich habe ja heute schon mal so angehauen in der privaten Runde, dass es ganz schön traurig ist, dass seitdem es das DCEU gibt, da nichts mehr so richtig Gescheites kam. So.
Du meinst, dass alle bisher zum DCEU gehörigen Filme nicht so überzeugt haben?
Ja, nicht
so. Namentlich?
Wirklich. Nicht so wirklich.
Man of Steel?
Man of Steel, BVS, also Batman vs. Superman.
Ich glaube, BVS, da hast du aber viel Zeit gespart, was du mit der Extrazeit alles anstellen kannst.
Ja. Der einzige Film, der so ein Stück weit bei den Kritikern punkten konnte, war bisher tatsächlich Wonder Woman.
Ja. Suicide Squad ist ja auch Teil des DCEU. Ne? Sonst wäre Ben Affleck ja nicht kurz aufgetaucht und hätte gesagt, Ich bin Batman. Mhm.
Bisschen Autoscooter gespielt hat er da.
Ich fand am besten an Suicide Squad den, den alle gar nicht gut fanden, nämlich Jared Leto, wie den guten Jared Leto. Den fand ich cool. Ich fand den Joker gut. Und ich glaube, viele haben einfach den Fehler gemacht. Heath Ledger, Jack Nicholson, man hat Mark Hamill, der ja den Joker spricht in den Animated Series. Alles sehr markante und sehr akzeptierte Joker. Natürlich Heath Ledger, der alles überstrahlt hat mit seiner Interpretation, kann man ja praktisch sagen. Ich glaube, die Leute haben einfach ein bisschen zu viel verglichen und waren nicht ganz bereit, sich auf so das Neue einzulassen.
Ich auch nicht.
Ich weiß.
Ja, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht, aber für mich war das halt zu steril. Also zu stilistisch überzeichnet mit seinen Tattoos und hahaha und so. Das ist halt, ja, vielleicht in den Comics, nein, weiß ich nicht. Gibt's ja auch solche Darstellungen, aber für mich war das halt zu glatt. Ja, also wie er auch aussah und auch wie er es gespielt hat. Auch wenn er da, glaube ich, sehr viel Arbeit reingesteckt hat.
Na, das sowieso. Jared Leto ist ja, Leto mit Doppel-D, ist ja bekannt dafür, dass der da richtig eintaucht, ne, auch, aber
ist ein Method-Actor, ja.
Der ist mit Method Man befreundet, genau, mit dem Rapper Method Man ist der befreundet und hat von ihm die Acting-Tipps. Aber es ist halt eine andere Art, genau, es ist halt eine andere Art. Ich fand das ganz cool. Ich glaube, noch bevor der Film rauskam, hat man ja schon die Trailer analysiert. Jedes Tattoo hat man da analysiert und gesagt, ja, das ist doch der Jason, ist das doch. Der Jason Todd ist das doch, der früher Robin war und so weiter und so weiter. Also die Storyline wurde aufgegriffen. Jetzt habe ich gehört, dass Matt Reeves, der Regisseur des kommenden Batman-Solo-Films, der ja, also Ben Affleck sollte ja Regie führen und Hauptdarsteller machen, hat dann gesagt, Mensch, kann ich nicht. Mhm. Multitasking ist nicht meins. Ich mach mal nur den Hauptdarsteller. Und Matt Reeves, den wir zuletzt bejubeln durften bei Planet der Affen 3 zum Beispiel, der wird Regie führen. Und der, ich habe jetzt vor ein paar Tagen ein Interview gelesen, da meinte er, nee, Robin gibt's nicht. Oder zumindest greife ich nicht diese Robin-Geschichte auf, die angedeutet wurde in zum Beispiel Batman wie Superman, wo, oder BVS, wie man anscheinend wie die jungen Teens, die flipping jungen Leute heutzutage sagen, wo ja sein Kostüm war, dass der Joker da mit hahaha, jokes on you, pipapo. Keine Ahnung, ich fand diese Verwebung auch ganz cool und ich fand Jared Letos Interpretation eigentlich auch ganz gut. Aber mir ist wiederum auch hier bewusst, es ist eine Geschmackssache und das ist nicht so. Und es war allein schon, dass es so polarisiert hat und nicht wie bei Heath Ledger sagt ja jeder, da findest du kaum jemanden, der sagt, war mir nix. Bei Heath Ledger sagt jeder, boah, geil. Ja? Unabhängig davon, dass natürlich der tragische Tod und. Ne? Aber ich fand's gut. Nichtsdestotrotz gibt's ja viel mehr als das DCU und ich stimme dir auf jeden Fall zu, besonders gut waren die Filme bis jetzt nicht. Auch hier hatte ich so den Gedanken, MCU seit 2008 etabliert und so weiter. Und dann macht auf einmal der andere große Verlag auch mal sein Filmuniversum auf. Na, da muss jetzt aber mal so richtig was kommen, denkt man sich. Erwartet natürlich relativ viel. Und kommen tut dann relativ wenig, gemessen an den Erwartungen. Vielleicht ist das auch noch mal so eine verzerrte Sicht. Obwohl ich, wenn ich objektiv drauf schaue, auch sage, gefallen mir auch nicht die Filme. Ich finde die, also Man of Steel,
was heißt gefallen? Das ist halt, es gibt halt so viele Kleinigkeiten. Natürlich kann man sagen, Batman überfährt auf einmal mit seinem Batmobil 20 Leute. Und das ist nicht mein Batman, meiner Meinung nach. Vielleicht in diesem Stadium, ja, es ist der Frank Miller Batman, ja, es ist ein anderer Batman, kann man schon verstehen. Mhm. Aber auch der Frank Miller Batman, der alte Batman, das ist, ich habe den Comic gelesen und ich fand ihn cool, aber das ist nicht der Batman, nicht
der
dort nicht, womit man anfängt in einer Filmreihe, wenn man ihn etablieren möchte, in diesem DCEU. Warum? Mhm. Also, das so vielleicht aus dieser Warte kann man das vielleicht ein bisschen besser
sehen. Aber man muss natürlich dazu sagen, dass Batman ein bisschen schwieriger neu zu etablieren war, nachdem es ja nicht nur die so präsenten Christopher Nolan-Batmans gab. Es gab auch noch glorreiche Batmans, wie Michael Keaton, vorher noch vorher die, jetzt musst du mir mit dem Namen helfen, die Serie. Du weißt es auch nicht, du weißt auch, was ich meine. Die Zonk-Klonk-Serie.
Die sehr, sehr geil war.
Die sehr, sehr geil war. Und da immer, es gibt ja diese unfassbar geilen Zusammenschnitte auf YouTube mit den Weisheiten, die Batman Robin immer während sie so eine Hauswand hochklettern. dann gab es noch Val Kilmer zum Beispiel. Mhm. Es gab noch den sensationellen George Clooney, der sich mal öffentlich dafür entschuldigt hat, dass er den einen der beliebtesten.
Ja, ich sag nur Nippel.
Ja, einen der beliebtesten. Ja, ist ein kleines Stück Popel nur mit rausgekommen. Geil. Dass er einen der beliebtesten Helden, Comic-Helden praktisch vernichtet hat.
Traurig, dass ich das Batmobil habe.
Naja, es war ja nicht. Batmobil fand ich geil. Es war ja nicht George Clooney, der den vernichtet hat.
Mach mal weiter.
Ja. Sondern Joel Schumacher.
Achso, er hatte es. Ja, es war. Nee,
hab ich nicht. Schade.
Ja, aber.
Ich dachte, ich hätte es hier.
Du weißt, was ich meine. Ne? Chris O'Donnell übrigens. Robin.
Toller Robin.
Toller Robin. Es war sowieso ein Star-Auflauf. Arnie.
Mhm, lecker.
Mr. Freeze. Arnold.
Star-Auflauf, ja.
Achso. Arnie. Mr. Freeze, Arnie. Uma Thurman war Poison Ivy.
Alicia Silverstone.
Alicia Silverstone, Bad Girl. Sensationell. Jim Carrey. Mhm. Tommy Lee Jones.
Wusstest du, dass Drew Barrymore spielt auch mit? Tatsächlich, die spielt eines der, ich nenne sie mal vorsichtig, Fangirls, die später Tommy Lee Jones, aka Two-Face, zur Seite steht.
Echt, ja?
Noch sehr unbekannt zu dieser Zeit.
Krass.
Ja.
Also die Batman-Filme zum Beispiel, mit denen bin ich so ein bisschen groß geworden. Also Michael Keaton-Batmans, die Tim Burton-Batmans. Sozusagen, wie viel gab es da? Zwei? Batman und
Tim
Batman,
Burton hat zwei Batman gemacht, Returns.
Ne? Zwei gemacht, aber da hat auch der Batman getauscht.
Sicher? Hat nicht Michael, ja. Michael Keaton. War das zweimal Michael Keaton?
War das danach?
Michelle Pfeiffer, Catwoman, Danny DeVito,
ja,
Mr.
Stimmt.
Penguin.
Ja, 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 okay. Ja.
Zweimal Michael Keaton, Penguin. Dann Kilmer, dann Clooney.
Da war der Wechsel, ja, ja.
Genau. Und das war einmal Batman Robin und Batman Forever, ne? Mhm. Ähnlich wie. Also der Film, nach dem wir ja auch diesen glorreichen Podcast genannt haben. Und die haben mich so ein bisschen begleitet, weil ich fand Superheld grundsätzlich cool. Als kleiner Junge findet man das grundsätzlich cool. Und dann guckt man halt das und findet das cool. Also da hatte ich noch nicht diese kritische Auseinandersetzung mit Filmen. Da kommt ein Superheldenfilm, der muss also gut sein. Also es war nicht so, da kommt ein Superheldenfilm, mal gucken, ob er gut ist. Sondern, oh geil, Batman auf großem
Bild. Da gab es ja auch noch nicht, also da war das ja noch nicht so präsent, so wie jetzt. Also, ne,
genau, und erstaunlicherweise, was wir gerade in unserer viereinhalbstündigen Vorkonferenz besprochen haben, in der wir uns wahnsinnig gut auf diesen Podcast vorbereitet haben, war der andere Film, der mich da kindmäßig schon begleitet hat, Spawn.
Oh yeah.
Und den fand ich so unfassbar geil, auch wenn ich überhaupt nicht verstanden habe, was da los ist und ein bisschen auch Angst hatte vor diesem Höllenclown da. Aber ich fand den Helden an sich so geil, wie der sich da in dieser Hauswand zum Beispiel völlig tarnt. Mega geil. Die, vielleicht schon optisch, die Maske so heutzutage so wie ein so Venom mit grünen Augen und mit so einem roten geilen Umhang und der Kragen steht so ab und so. Ich glaube, wir haben ja irgendwo sogar ein Spawn-Heft rumfliegen. Mega geil. Kommt wann der neue?
Der neue kommt wahrscheinlich jetzt in 2-3 Jahren von Todd Phillips. Also er hat jetzt quasi erst die Finanziers quasi gefunden. Er hat noch, doch einen Regisseur hat er. Er wird es nämlich selbst machen, aber er hat noch keinen Cast entsprechend. Es wird noch dauern leider.
Aber mega geil, oder? Also der hält an sich mega geil. Und auch so die Origin-Story.
Vor allen Dingen hat er angekündigt, Leute, ganz ehrlich, dieser Film wird definitiv PG-13, also ab 18 mehr oder weniger. PG-13. Es wird ein richtiger Horrorfilm. Also es soll wirklich auch Jumpscares geben.
PG-13 ist aber kein 18.
16, ne?
Nee, PG-13 ist 16. Rated R ist 18.
Ja. Richtig. Auf jeden Fall soll es eben für Leute ab 18 werden. Es wird sehr viel Blut fließen. Geil. Das ist kein klassischer Superheldenfilm, wie man den zum Beispiel von Marvel aktuell kennt.
Sehr geil.
Finde ich gut. Er muss auch so, anders geht's halt auch nicht.
Ja, ähnlich wie bei Deadpool.
Der Spawn war ja auch schon creepy, also zu der Zeit, vor allem in unserem Alter, war das ja auch schon creepy und brutal sogar sehr. Und
ähnlich wie bei Deadpool. Ich habe mir neulich irgendwie wieder im Zuge der Promo jetzt für Deadpool 2 wieder viele Interviews mit Ryan Reynolds zum ersten Deadpool damals angeschaut. Indem er sagt, dass ja das auch so eine 7- oder 8-jährige Reise war, bis das Ding dann endlich realisiert wurde, weil niemand sich getraut hat, einen Rated R Superheldenfilm zu machen, weil man vor allem für so viel Geld, weil man einfach die Angst hatte, nicht genug Leute ins Kino zu kriegen und die wiederum, Gott sei Dank, drauf beharrt haben, gesagt haben, Deadpool geht nur Rated R. Ja. Obwohl ich ihn dafür jetzt auch nicht so mega brutal fand, muss ich ganz ehrlich sagen.
Es geht ja auch weniger um das Blut und das Gore, was man sieht, sondern auch um die Explicit Language. Ne?
Das auch, auf jeden Fall. Aber die Comics sind ja zum Teil, also da gibt es ja zum Teil richtig verrückt Brutales. Also das ist ja abartig, was da passiert. Das kann man auch, also macht ja irgendwann auch keinen Spaß mehr. Deswegen haben sie sich da, was so die dargestellte Brutalität angeht, schon noch ein bisschen zurückgehalten. Aber nichtsdestotrotz. Super. Und genauso muss das ja auch umgesetzt werden. Weil wenn man den Anspruch hat, was ja zum Beispiel auch DC oft hat, womit wir wieder so bei dieser Mischform Graphic Novel oder Comic wären. Graphic Novel man hat so diese Aura des Erwachseneren, ne? Dann muss man auch die Filme für erwachsenere Leute machen. Das muss natürlich, und genau, und da geht es ja gar nicht darum, muss nicht zwingend ein Rated-R-Film sein. Es muss aber bloß auch ein Film sein, den vielleicht man als Kind so gar nicht versteht, weil es da eben um, weiß ich nicht, emotionale Tiefe, um Charakterentwicklung, um Vielschichtigkeit von Figuren geht.
Logan.
Die so ein Kind, genau.
Zum Beispiel.
Die so ein Kind gar nicht rallt einfach.
Ich finde, Deadpool und Logan sind hier auch die besten Beispiele, weil beide eben erst ab 18 oder 16 waren. Die Marketingleute wollen natürlich einen Film machen, wo sie quasi alle Zielgruppen mit reinkriegen können, so wie das halt bei Marvel ist.
Klar.
Und haben entsprechend sich lange dagegen gewehrt, wie du gerade schon angesprochen hast, einen Film für Erwachsene zu machen. Womit sie nicht gerechnet haben, bei Deadpool zum Beispiel, dass die Leute den Film am Ende des Tages so geil finden, dass sie zwei- oder dreimal reingehen. Mhm. Ich war zum Beispiel einer derjenigen, ich habe den dreimal gesehen. Zweimal auf Englisch, einmal auf Deutsch.
Ich habe ihn auch zweimal gesehen, und zwar einmal in der Presseverführung und einmal dann, als er bei Amazon Prime oder so war. Also ich war nicht okay. Im Kino. Also nicht bezahlt im Kino. Nee, ja, auf jeden Fall. Auch ein Film, den man, weil er mega lustig war und weil man auch einfach überall noch so andere Sprüche, dann entdeckt man hier noch ein kleines Detail oder so.
Absolut.
Also gerade wenn man auf Englisch guckt, dann kann mal ein Spruch durchrutschen oder so.
Ich finde es gut, dass du gerade Ryan Reynolds angesprochen hast, weil die wenigsten wirklich wissen, wie maßgeblich er beteiligt war
am
Film. In der Regel ist es ja so, wenn du einen Producer-Titel hast, bedeutet das nicht sonderlich viel. Das halt,
außer dass du Kohle beisteuerst.
Genau, du finanzierst den Film mit. Als Executive Producer ist das nochmal ein Stück weit was anderes. Da exekutierst, also entscheidest du in dem Sinne.
Du richtest Leute hin, genau. Du exekutierst Leute am Set, die zu spät kommen zum Beispiel oder die nicht mit dem Schnitt rechtzeitig fertig werden.
Ja,
dann gibt es öffentliche Steinigungen oft. Ja, ich weiß, was du meinst. Ausführender Produzent,
genau. Ähnlich
wie unser Chef.
Und bei Ryan war es halt wirklich so, dass zum Teil am Set die Leute dann gestreikt haben oder das Geld dann quasi ausging und er dann über Wochen aus seiner eigenen Tasche den Film mitfinanziert hat. Sonst wäre der Film so nie zustande gekommen. Und dieses Commitment musst du erstmal aufbringen. Ohne Menschen, deswegen erwähne ich das, wie Ryan Reynolds, wären solche Filme einfach nicht möglich. Und entsprechend hat er diesem Kino, was wir heutzutage erleben dürfen, wie zum Beispiel Logan oder dann den zukünftigen Fox-Comic-Verfilmungen, unfassbar viel Gutes getan.
Und er war eventuell dafür verantwortlich, dass das Test-Footage aus dem Internet, also dass das Test-Footage geleakt ist.
Guter Punkt.
Er war, also die haben ja, kennst du die Story?
Mhm.
Ja, ne? Also
erzähl nochmal.
Für die Zuschauer und Zuhörer, es gab, glaube, 2 oder 3 Jahre vor dem Kinostart gab es geleaktes Test-Footage, was CGI, komplett CGI war, glaube ich.
Ich weiß es nicht mehr 100%.
Also Deadpool war auf jeden Fall komplett CGI, ich glaube. Also
das war diese Autobahn-Szene.
Genau, das war die Szene, in der er auf der Brücke sitzt und malt und dann ins Auto springt und dann im Auto diese Kampfszene mit all den flotten Sprüchen, den Zeitlupenaufnahmen und dem direkten Richten ans Publikum. Also sprich, da war so komprimiert der Humor, die Gewalt, das Aufbrechen der vierten Wand, alles war in dieser Szene drin. 6, 7, 8, also maximal 10 Minuten ging das Ganze. Und das ist geleakt im Internet. Und er hat dann relativ offensiv gesagt, dass das auf jeden Fall nicht unabsichtlich geleakt war, um Druck auf die Studios auszuüben und zu sehen, ey, guck mal, wie die Leute das hypen. Das wird auf jeden Fall laufen, gebt uns die Kohle. Und wir machen das. Und die sind dann, so ist es dann auch passiert. Und er hat dann irgendwie gesagt, es gibt eine kleine Gruppe von Leuten, die weiß, wer es ist. Und ich kann sagen, dass ich es nicht war, zu 30%. Also halt in seiner lustigen Art. Und genau, das allein das zu produzieren, ist ja auch ein nicht nur finanzieller Aufwand, sondern an sich auch einfach ein Aufwand. Und das zeigt, dass man da auf die Gefahr hin, dass das völlig verpufft und versandet, hat man sich eben die Mühe gemacht. Und das ging gut. Danke, Ryan Reynolds.
Ja, absolut.
Ein sehr lustiger Typ.
Wie gesagt, Todd Phillips fährt jetzt quasi einen ähnlichen Film. Der sagt, Leute, ganz ehrlich, mir ist egal, wie viel der Film einnimmt. Ich als Creator vom Spawn habe eine ganz besondere Vorstellung davon, wie mein Charakter, den ich entwickelt habe.
Was hat Todd Phillips noch gemacht?
Das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall ist Spawn sein Lebenswerk.
Ja, hat Todd Phillips nicht okay.
Was er sonst gemacht hat, keine Ahnung. Ich weiß nur, der ist der Erfinder von Spawn und Autor von Spawn.
Okay.
Und hat er nicht sogar selber gezeichnet? Ich weiß es nicht.
Ich glaube, der hat den mehr oder weniger zu 100% quasi erfunden.
Okay. Aber also, es ist nicht der Todd Phillips, der Hangover
gemacht hat. Nee, und das ist eben das Besondere. Er will diesen Film zu 100% an den Mann bringen. Auch wenn er weltweit nur
10 Leute erreicht.
Genau.
Halt an den Mann, an genau an das Zielpublikum, so klein das Zielpublikum auch sein mag. Ja, aber das
ist eine Vision und setzt sie durch. Finde ich cool.
Wahnsinn. Hat er aber schon sein Leben lang gemacht mit Spawn und mit dem Franchise Spawn. Der hat das ja immer mitgenommen oder möglichst privat gehalten oder klein gehalten. Ich müsste mich da noch mal reinlesen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe da mal sehr viel über den gelesen. Und der hat da schon immer ein Auge drauf gehabt, dass das nicht dem großen Franchise zu Opfer fällt und versaut wird.
So, kleine Intervention. Vielen Dank an dieser Seite, an meinen lieben sibirischen Kollegen. Es war Todd McFarlane. Wir sagen die ganze Zeit Todd Phillips.
Ja, eben. Und Todd McFarlane hat was mit Seth MacFarlane zu tun, oder nicht?
Nein, denke nicht. So viele
Vielleicht Tots. Kannst du da, ja, gut.
Haben wir das auch geklärt?
Also, leck mir mal, schon mal das gerade noch abgewendet,
den ganzen Hate in den Kommentaren.
Rafa hat vorhin in besagter 4,5-Stunden-Konferenz noch einen Titel genannt, der sehr interessant ist und der, finde ich, auch ein gutes Beispiel dafür ist, für diese erwachsene Schiene, nämlich Watchmen.
Ah, ja.
Ich habe den Film geschaut, damals auch recht unbedarft und wusste auch nicht wirklich, was mich zu erwarten hat, weil ich die Comic-Reihe überhaupt nicht kannte. Und wusste dann auch nach dem Film immer noch nicht, was ich davon halten soll.
Ist ja wohl auch Teil des DCEUs.
Ach, ehrlich?
Also der Film nicht, obwohl die haben wie war denn das? Nee, gar nicht wahr. In den Comics, in den neuen Comics, wie heißen sie denn hier? Im Rebirth-Universum, da sind die mit eingebaut, teilweise.
Okay.
Ich weiß es nicht, wie weit. Ich habe die Batman Rebirth habe ich nur bis, glaube ich, 6 oder 7, lass mich nicht lügen, gelesen. Aber selbst da gibt es schon Anleihen an Watchmen oder an das Watchmen-Universum.
Okay.
Weil da ja auch Zeitreisen, vor allem mit Flash, sehr viel Zeitreisen und Multiversum-Dinge angeschnitten werden. Ist ja auch ein Reboot.
Mhm.
Deswegen Rebirth. Gut abgeleitet, Raphael. Und da werden die angeteasert.
Ich bin wahnsinnig, der Typ.
Ja. Da werden sie angeteasert.
Also Film, sehr auch sehr düster gehalten. Sehr auch so diese, das spielt auch, glaube ich, in welcher Zeit? 80er?
90er? Ja, 80er? Sogar noch früher, glaube ich.
Noch früher?
Noch früher?
Kalter Krieg?
Ja,
ich glaube,
Kalter Krieg.
Ja. Und ich dachte mir auch so, ein Superheld, der Comedian heißt.
Mhm.
Und ein Superheld, der Rorschach, also Rorschach-Test hat mir damals tatsächlich auch schon was gesagt. Ich so, ja, und was sind wo sind denn jetzt die Superkräfte, Leute? So, weißt du, der Einzige, der irgendwie, der war, Ozymandias war halt besonders clever. Und Dr. Manhattan war halt omnipotent einfach alle. Und hat irgendwie, ja, omnipotent.
Schön ausgedrückt.
Ja, omnipotent. Alles können. Das ist nicht, was du wieder denkst, omnipotent, ich kann immer.
Kennst meinen infantilen Humor, ja, entsprechend.
Obwohl es auch da eine Szene gibt, wo er ja Sex mit der hat und dann geht sie in die Werkstatt und der schraubt da eigentlich rum, weil der sich geklont hat und so weiter und so fort. Ähnlich wie bei Iron Man übrigens, als die mal mit ihm redet und dann ist es nur der Anzug und der ist, Tony selber ist unten in der Werkstatt und schraubt wieder rum. Also ich wusste nicht wirklich, was ich davon halten soll. Es war sehr düster, es war, keine Ahnung, ich muss aber sehr oft an diesen Film denken einfach. Und finde den wirklich verrückt genug. Patrick Wilson in einem Superheldenfilm.
Der ist auch sehr lang. Guck ihn nochmal. Er ist auf jeden Fall sehr lang und er zieht sich ein bisschen, weil wenn man dranbleibt, dann macht das schon Sinn alles.
Voll. Also, das ist für mich persönlich wirklich Zack Snyder at its best. Das ist
nicht das
richtig. Also
das definitiv.
Grafisch
das definitiv. Stark. Das definitiv. Und auch das Thema an sich, diese erwachsene Approach und dann gleich dafür, was. Das war vielleicht auch gerade der clevere Schachzug dafür, eine Superheldengruppierung zu nehmen, die jetzt nicht Superman, Batman, was jeder sofort auf dem Schirm hat, sondern mal so ein bisschen Guardians of the Galaxy ist ein schlechtes Beispiel, weil das halt eine ganz andere ausgeflippte Ecke ist, aber halt vom Bekanntheitsgrad ungefähr so wie Guardians of the Galaxy, die man wirklich vielleicht erstmal nicht so auf dem Schirm hat und da dann wirklich zu versuchen, einen guten Film für Erwachsene halt mit Superhelden zu machen. Ne? Weil natürlich der Superheldenfilm an sich schon sehr das Image hat, Jugend, Kinder, Jungs, viel Krach, Bumm, viel
Farbe. Es ist ja auch genau das Gegenteil jetzt zum Beispiel zum MCU. Da wird der Superheld ja weiter glorifiziert. Und er ist ja der Superheld. Der Superheld ist der Superheld. Er ist am Ende, er ist am Anfang der Held. Er knickt dann vielleicht mal ein bisschen weg und dann wird er wieder zum großen Helden. Und das ist die typische Heldengeschichte oder das Ende der Heldengeschichte. Das
klassische Drama.
Das klasse, ja. So. Und Watchmen bricht es halt auf. Ne? Mhm. So, die Superhelden, das ist ja alles kritisch. Jeder Superheld hat so seinen Knacks. Und jeder hat so, ne? Und Rorschach, der eigentlich nicht wirklich was kann, der einfach nur eine geile Maske hat und gut auf Detektiv, die Fresse haut.
Ja, und Detektiv.
Und Detektiv ist so, der ist der Einzige, der so ein bisschen Durchblick hat oder einen Überblick über das Ganze. Ist ja auch so aus seiner, ein bisschen aus seiner Perspektive.
Genau. Ja, was sagt uns das? Im Endeffekt ist der Ansatz von Warner, was ja hinter den DC-Filmen steht, einfach ein komplett anderer.
Und gar nicht so schlecht vor allem.
Absolut nicht. Also die Batman-Filme aus den 90ern waren ja auch düster. Mhm. Batman Forever und so weiter.
Tim Burton war ja, Tim Burton ist ja auch bekannt.
Also bis heute weiß ich noch, dass ich als kleiner Michel tierisch Schiss vor dem Pinguin hatte.
Ja.
Weil Danny DeVito einfach, wenn er gespuckt hat und so weiter,
und das diese, war mega. Und diese Hände hier, das fand ich so unnatürlich und widerlich, das stimmt. Und absolut, absolut. Und das sollen wir vielleicht auch nochmal, weil das kann vielleicht jetzt untergehen. Der Ansatz an sich ist gar nicht das, was man so scheiße findet, weil du auch gesagt hast, seit DCEU, dann das DCEU, seit es es gibt, sind die Filme, die jetzt da reinfallen, die drei, vier, Schrott. Oder nicht, halt nicht geil.
Was heißt nicht Schrott?
Ich weiß schon, was du meinst.
Ja, es war jetzt, aber die machen einfach keinen Sinn.
Ja,
die machen einfach keinen Sinn.
Und der Ansatz aber, ne, eben düster Erwachsener, ist eigentlich geil.
Voll.
Ist eigentlich geil. Und mit Erwachsener meint man nicht, dass da jedes dritte Wort ficken und Ausdrücke sind. Ich weiß gar nicht, was darf ich hier sagen im Privatfernsehen? Oder dass besonders viel Blut fließt, sondern eben erwachsene Sachen wie mal in den Charakter reinfüllen. Ne? Wenn man, ich habe noch ein Beispiel übrigens, ist Marvel zwar, aber kennt ihr noch den Daredevil mit Ben Affleck?
Klar.
Da
haben wir doch schon mal drüber geredet.
Da finde ich, da habe ich zwar auch nur damals gesehen, als er rauskam, sprich, da war ich 16, weiß nicht, also wirklich noch relativ auch grüne hinter den Ohren, aber schon da hat mich fasziniert, dass da, also er hat ja so gesehen keine Superkräfte, außer dass er halt krass sehen kann, obwohl er blind ist, so gefühlt. Aber es gibt dann eine Szene, wo er in der Dusche steht und überall blaue Flecken und total ramponiert und einen Zahn ausspuckt, weil er halt auf die Fresse bekommen hat. Und das hat eben auch gesagt, dass es nicht ist, ey geil, Bettkostüm an, ins Bettmobil, allen auf die Fresse hauen und dann nach Hause und auf einer geilen Party noch einen Martini schlürfen, weißt du, sondern der Typ wohnt da in New York, in Hell's Kitchen, in irgendeinem dreckigen Apartment, kriegt noch auf die Fresse, kriegt gar nicht mal Dank dafür, weil man eben, also klar, man kann ihm nicht danken, weil keiner seine Identität kennt, also nicht richtig. Und da wurden eben auch schon versucht, diesen Zwiespalt zu sagen, der Film an sich war trotzdem Schrott. Aber das fand ich damals schon einen sehr, sehr interessanten und coolen Approach, weil mir offensichtlich schon damals, und da bin ich auf keinen Fall der Einzige, diese reine Heldengeschichte, Held schlägt einen auf die Fresse, dann kommt ein übermächtiger Gegner, der besiegt den Helden erstmal, Held geht trainieren, kommt zurück und schlägt dem Hauptbösewicht auf die Fresse, Geschichte vorbei, zu wenig war. Und eben dieser Zwiespalt, den fand ich geil. Du hast gerade irgendwas gegoogelt, was wolltest du sagen?
Wer steckt denn dahinter? Wer ist denn dafür verantwortlich, dass es alles quasi so diesen düsteren Ansatz
gut, dass du sagst. Ich meine, man kann auch ein bisschen auf die Comics zurückblicken. Das ist ja selbst in den Comics
teilweise. Die Bilderberger? Schon so. Weiß ich nicht.
Nee. Also viele machen ja tatsächlich Zack Snyder dafür verantwortlich, weil er eben der bei den meisten Filmen der ausführende Produzent ist, so ein Stück weit. Aber der eigentlich dafür verantwortlich ist Kevin Tsujihara. Ich hoffe, ich spreche den Kollegen vernünftig aus. Ist ein asiatischer Kollege. Der verfolgt halt eben diesen Ansatz, dass sie weiterhin eher in die düstere Ecke schlagen, wo dann, ne, da sind wir wieder bei Deadpool oder Logan, wo jetzt vielleicht nicht super viele jüngere Leute, jüngere Menschen oder ganze Familien reingehen quasi, sondern eben die Leute mehrfach, weil der Film so geil ist. Mhm. Es gab ja, nach welchem Film war denn das? Ich glaube, Batman vs. Superman.
BVS,
richtig. Unglaublich viele Menschen, die gekündigt worden sind bei den Warner Brothers Studios, weil einfach die Filme kommerziell nicht erfolgreich sind. Und eine Mitarbeiterin der Studios, es war, ich sag mal, eine Buchhalterin, also keine, die wirklich am Set vor Ort ist, hat dann einen unglaublichen intensiven Brief geschrieben, ein Pamphlet quasi, ein Kritikbrief an Snyder und Mr. Tsujihara, dass sie einfach
keinen Film für die Masse gemacht haben.
Nee, sie wollte anmerken, Leute, dass ihr eine bestimmte Marketingentscheidung getroffen habt, vollkommen okay. Ihr fahrt diese Richtung, theoretisch vollkommen okay. Aber ihr merkt doch nach so vielen Produktionen, das ist einfach nicht erfolgreich wird. Und im Endeffekt spielt ihr quasi mit unserer Karriere, schrägstrich mit unserem Leben. In den USA ist es ja auch nochmal ein Stück weit anders, ne? Du wirst sozial nicht aufgefangen, es gibt keinen, was weiß ich, keine Arbeitslosenhilfe und so weiter und so fort. Ihr wisst
es also theoretisch... Es gibt keinen Oettinger-Pilz, was man am Amt so prima trinken kann zum Beispiel.
Natürlich. Ihr wisst also theoretisch, wenn der Film, das Produkt, eure Marketingziele nicht erreichen wird, und das wird er sehr, sehr wahrscheinlich nicht, weil ihr seid am Set, dann sind wir halt weg. Und dann sind wir auch, sorry, aber dann sind wir am Arsch. Und jetzt wurden schon wieder 1000 Leute weggekündigt, weil ihr an eurer wahnwitzigen Vision festhaltet. Und dieser Brief wurde dann auch geleakt und Mr. Tsujihara hat sich dann irgendwann auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, gut, irgendwann werden wir schon Erfolg haben. Der bis heute leider ausbleibt. Beziehungsweise, wir können noch mal Wonder Woman besprechen. Das ist ja der Film, wo dann Warner so ein Stück weit eine Gratwanderung vorgenommen hat.
Der ist schon sehr Marvel-mäßig.
Absolut, ja. Aber das ist interessant, dass dann auch irgendwann Zack Snyder vom Regieposten abgezogen wurde. Ne? Bei Wonder Woman sitzt er zum Beispiel nicht auf dem Regiestuhl, sondern ist nur Produzent. Eine Frau führt Regie und das merkst du.
Nee, und vor allem, glaube ich, ist es der Erfolg von Wonder Woman, glaube ich, ich habe jetzt auch keine Zahlen im Kopf, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Mix aus dieser leichten Abkehr zu dem etwas weniger düsteren. Mhm. Da waren, glaube ich, auch der ein oder andere lustigere Szene. Also Witze gab es auch so schon. Also aber da wurde es noch ein bisschen lockerer. Ich glaube, als sie da, ne, da wurde halt ganz viel damit gespielt, sie weiß, sie kennt Männer nicht. Mhm. Und dann ist sie da, glaube ich, nackt. Oder er ist nackt.
Ne, Schnickschnack und so.
Tor-Style, so wie der erste Tor so ein bisschen. Er kommt auf die Erde.
Genau. Und schönes Beispiel. Das andere eben, also das eine eben, das weniger düster. Und das andere, der erste Superheldenfilm mit einer Frau. Also da war dann DC tatsächlich zuerst. Und wir kriegen ja jetzt nächstes Jahr Captain Marvel.
Es gab ja auch Elektra. Ne?
Den vergessen wir doch immer sehr gerne.
Kam der im Kino besser in Deutschland?
Ja, klar.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich den gesehen habe.
Ich habe ihn im Kino gesehen, tatsächlich.
Ich fand an sich cool, weil sie hatte auch die ich weiß gar nicht, was der Fachausdruck für diese Waffe ist. Die hat aber auf jeden Fall auch Raphael von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Und die hat Neo auch in Matrix Reloaded mal in einer der geilsten Kampfszenen aller Zeiten in der Empfangshalle. Diese Messer halt, mein Gott.
Ne?
Dreizack.
Ja. Die Tritons Dreizack nur in.
Tritons. Mann, verdammt, wie heißt das denn? Keine Ahnung.
Ich weiß es nicht.
Und ich fand es irgendwie cool, aber Jennifer Garner.
Was klopft denn da schon wieder?
Ja, die bauen halt, mein Gott.
Soll aufhören damit.
Ja, Elektra gab's. Nun gut, jetzt mal weg von diesem Quatsch. In dem Zeitalter.
SAI. SAI heißen sie.
In dem Zeitalter von MCU und DCEU war Wonder Woman halt die erste und ich glaube, das hat maßgeblich zu diesem Interesse und auch zum Erfolg beigetragen. Ich bin mir relativ sicher, dass Captain Marvel auch voll einschlagen wird, einfach, weil die MCU-Welle groß ist wie nie. Warner braucht doch immer ewig für diese Filme. Ich glaube, nächstes Jahr kommt Aquaman, ne? Kann das sein?
Ist geplant,
ja.
Ob das so stattfindet?
Aber der Kevin Feige, der prügelt die MCU-Filme ja nur so durch. 2 bis 3 pro Jahr. Jetzt hatten wir dieses Jahr Black Panther, dann kommt Avengers, dann kommt noch Ant-Man und Wasp gleich hinterher praktisch.
Spider-Man hast du erwähnt?
Kam dieses Jahr?
Nee, nächstes Jahr.
Ich meine, was allein dieses Jahr kommt. Also, Black Panther kam. Kam Black Panther dieses Jahr?
Diese.
Black Panther kam, Avengers kommt, Ant-Man Wasp kommt und die krepeln da rum an irgendeinem Winter. Da denkt man sich, ja gut, dann macht mal und dann kommt da muss aber auch gut werden. Und dann kommt da.
Ja, die haben ja auch zum Teil längere Reshoots als bei Marvel tatsächlich der Dreh für den Film allgemein.
Dann schaut man sich das an und fragt, wozu das Ganze?
Ja.
Aber wir sind jetzt schon wieder zu sehr in diese DCEU und MCU-Richtung. Wir wollten eigentlich, also, weil du hast nämlich vorhin auch was Geiles genannt, Ghost Rider zum Beispiel. Man, was hab ich damals hoffe? Ich dachte, geil, Nicolas Cage. Entweder Top oder Flop, der bei dem Mann gibt's noch. Und dann geil Ghost Rider.
Und dann direkt ein Flop.
Ein toter Motorradfahrer mit einer Feuerpeitsche, Kinder, mit einer Feuerkette. Also geiler geht's
nicht. Ich wollte gerade sagen.
Fandet ihr den gut, den Film?
Natürlich nicht.
Okay.
Ich fand die Voraussetzung geil. Die Voraussetzung war mega geil. Tod, Teufel, Feuer, Dämon, Motorrad, ne?
Das Problem ist halt auch für viele, sag ich mal, unter 25 ist Nicolas Cage ja einfach so der gescheitertste Schauspieler überhaupt. Ja. Leute, ganz ehrlich, in den 90ern hat der nur geilen Scheiß gemacht. Con Air.
Da hört schon auf.
Ja, nein, aber
Face-Off im Körper des Feindes, so gute Filme.
Und du sagst schon, und du nennst schon die schlecht. Also er ist, das war so die Action-lastigeren, aber Leaving Las Vegas zum Beispiel, mm-hmm. so, der Typ ist einfach auch nur ein guter Schauspieler. Also ein wahnsinnig guter Schauspieler. Der letzte richtig gute Film, also einer meiner Lieblingsfilme von so Lev's, aus Lev's Perlenecke, die keinen auf den Schirm hat, ist Weatherman. Mm-hmm. Auch mit ihm in der Hauptrolle, kennst du den? Mm-hmm. Wo Michael Caine seinen Vater spielt und er spielt einen Wetteransage, der Schweinegeld verdient, aber todesunglücklich ist in seinem Leben. Ein unglaublich geiler Film, den liebe ich über alles. Ich müsste lügen, wenn ich wüsste, wer den gemacht hat, ehrlich gesagt. Vielleicht könnte Konzept Michel kurz mal googeln, während ich erzähle, dass der andere gute Film, an den ich mit Nicolas Cage erinnere, von den neueren, tatsächlich das Remake von Bad Lieutenant ist. Das Original ist ja mit Harvey Keitel. Und da spielt Nicolas Cage dann
Gore Verbinski.
Ja, Gore Verbinski, ja, genau, stimmt, genau. Bad Lieutenant, wo ich glaube auch Eva Mendes mitspielt, genau. Ist wo der geniale Satz, da spielt einfach mal auch Exhibit mit. Und dann
von Werner Herzog übrigens, ein deutscher Regisseur.
Und dann, ja, und dann fällt dieser geile Satz, die erschießen einen Typen und er sagt, schießt noch mal, und dann gucken die sich halt an und sagen, ja, aber der ist doch tot. Ja, aber ich kann seine Seele noch tanzen sehen. Und dann kommt da so total psychedelische Geschichte. Fand ich mega gut. Also ihn fand ich mega gut.
Da kribbelt's ein bisschen.
Zurück zu Nicolas Cage. Völlig, ich sage dir, auch schon nur noch 60 Sekunden, fand ich mega geil. Ja, fand gut. Ich mega geil. Das ist halt so gut. Ja, Mann, mit blonden Dreadlocks oder Raster zu verwandeln. Mega gut. Und früher hat er echt geile Filme gemacht, genau. Und weißt dann soll der Ghost Rider spielen. Ich dachte mir, geil, ein Motorrad, das die Häuser hochfährt und er hat eine Feuerkette. Leute, wie geil ist das denn? Dann kommt da so eine Sülze dabei raus. Und dann machen die noch einen zweiten Teil.
Ja.
Ich könnte dir jetzt nicht sagen, worum es in den zweiten Teil geht. Ich weiß es einfach nicht mehr.
Den habe ich nicht mehr geguckt.
Ich glaube,
ich habe ihn auch boykottiert quasi.
Ja.
Weißt du übrigens, für welchen anderen Superhelden Nicolas Cage auch schon mal auditioned hat?
Iron Man.
Nee, Superman. Och, und das ist richtig geil. Es gibt
Für welchen denn?
Er hat lange schwarze Haare und zwängt sich in das Kostüm. Das sind quasi legendäre
Nee, für welchen? Also damals den
Brandon Routh
bekommen hat?
Vermutlich.
Ah, nee,
das dürfte Mitte 90. Kam Mitte 90ern Superman-Film raus?
Superman hieß der, glaube ich. Superman Returns war doch der mit Brandon Routh, ja. Ne? Genau.
Das war aber so 2-2.
Brandon Routh so. Übrigens auch eine Zukunft im DC-Universe bekommen, denn er spielt
In den Serien.
In den Serien spielt er, genau, Atom heißt er, weil der sich so schrumpfen kann. Oder
ganz toll.
Das ist ein Downgrade.
Ja,
also nicht nur das Schrumpfen.
Das ist so deren Endman. Jetzt habe ich es verstanden. Na, nicht schlecht. Wo waren wir? Nicolas Cage, ja. Hätte nicht gepasst. Es sei denn, man hätte eine Psycho-Version von Superman da ausgepackt. Aber sehr gut, dass du sagst, Nicolas Cage ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler. Ein guter Schauspieler, der eben mit großer Pech gab. Was hattest du noch auf deiner Liste? Ach so, natürlich die Spidey, die Spidey-Geschichten. Das waren so diese ersten. Spider-Man ist ja Batman, Superman, Spider-Man sind eigentlich so die drei größten und beliebtesten Helden. Habe ich als Kind so wahrgenommen zumindest.
Da hast du auch vollkommen recht.
War bei mir halt hauptsächlich, das war wieder der Bohrer, durch die Animated Series, das habe ich eben total vergessen bei Batman. Für mich ist Batman halt der Parade-Batman,
ja,
um das mal kurz nachzutragen, ja. Der Animated Series Batman.
Ja.
Besser geht's halt nicht für mich.
Richtig,
so.
Absolut richtig.
Auch kannst du selbst als Erwachsener kann man das noch ganz gut gucken, weil die Themen auch eher ernst sind. Klar, das sind nur 20-Minuten-Folgen und dann geht's drum, ja, wer ist denn der Bösewicht? Da ist der Bösewicht, komm, wir suchen den Bösewicht, komm, wir hauen den Bösewicht auf die Fresse, der Bösewicht ist platt und fertig. Aber trotzdem.
Das ist das beste Recap aller Zeit.
Das ist ein geniales
Recap. Neue Formatidee mit Raffi.
Ja, Raffas Recap.
In 5 Sekunden. Aber einfach auch eher düster, ein bisschen ernster. Jetzt gar nicht R-rated, aber trotzdem. Da haben sie es halt geschafft, so ein bisschen vielleicht wie bei SpongeBob 2 Ebenen aufzubauen. Also die Kleinen können es gucken und die Großen können es auch noch gucken. So. Gut, SpongeBob ist ja ein doofer
Fall. Ich habe bezüglich SpongeBob einen Artikel gelesen. Es gibt eine Studie, dass Kinder, die bis zu, ich glaube, schon ab 5 Minuten SpongeBob gucken, wird man dümmer. Wirklich. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich mag SpongeBob sehr gerne.
Ich glaube nicht nur Kinder. auch Erwachsene.
Aber wirklich? Ich weiß nicht mehr genau, wie die Studie ging. Ich kann das nochmal recherchieren.
Ist halt so ein Phänomen, dass man das selbst Erwachsene
aus SpongeBob kommt. Ja, klar, ich weiß, was du meinst.
Wo war ich jetzt? Das ist so mein Paradebett.
Genau, bei Batman.
Weil auch Spider-Man, auch der Animated Series Spider-Man, gab es ja das Gleiche, ist für mich auch der Parade Spider-Man. So, und ich finde jetzt, bei Homecoming haben sie es endlich mal hingekriegt, das so darzustellen. Bei den Alten haben sie es ja auch versucht. Aber, fand ich okay, aber
Von den ersten beiden Runs, welcher gefällt euch besser? Tobey Maguire oder Andrew Garfield?
Ich bin ganz klar bei Tobey.
Ich bin kein Tobey Maguire-Fan, da mache ich mir jetzt schon wieder Feinde ohne
Ende. Überhaupt nicht.
Also ich fand die Filme cool und ich fand das auch damals cool, aber irgendwie war mir dieser kleine, traurige Lulli nicht Peter Parker.
Ich fand's erst im dritten Teil lächerlich, als dann
Venom da wurde es sehr lächerlich.
Also das war nur wirklich, also Freunde, Emo-Peter, der dann so diese
gut
extrem
Adolf-Peter.
Adolf-Peter, genau. Adolf-Emo-Peter, der dann so extrem affektiert hat, dieser Tanz, wo er dann so, das war wirklich
albern. Darüber müssen wir nicht diskutieren, aber im Großen und Ganzen
voll
gut.
Und Alfred Molina als Dr. Octopus.
Ja, und die Filme sind halt auch von Sam Raimi, der Typ hat's mega drauf, ganz ehrlich.
Fand ich.
Das ist ein super etablierter Regisseur. Und also ich kann absolut verstehen, ich kenne tatsächlich sehr viele, die jetzt Tobey Maguire weniger gut finden.
Ja. Was, kommt halt auf die Rolle an und ich finde, in diese Rolle hat er nicht gepasst.
Das war super viele hassen auch Kirsten Dunst.
Ich zum Beispiel.
Ja, echt?
Ich hasse sie.
Warum?
Weil sie für mich mit Diane Krüger die untalentierteste Frau in Hollywood
ist. Fun Fact, Kirsten Dunst ist übrigens auch eigentlich Deutsche. Ist
Diane Krüger.
Das wäre lustig. Nee, sie ist in Hamburg geboren, spricht auch ein paar Wochen Deutsch.
Die Kirsten. Kirsten hat keinen blassen Dunst. Ich mag sie nicht. Sie wurde ja so gefeiert, auch Lars von Trier, Melancholie, und wurde sie ja so gefeiert. Mein Gott, ich finde, kann ich nicht gucken. Kann ich wirklich nicht gucken. Das dazu. Ich finde auch Tobey Maguire besser. Und Fun Fact auch von mir, weil wir gerade über Superman Audition gesprochen haben und über Spider-Man Audition, gab ja unser Jake Gyllenhaal Special. Aber für dich, Jake Gyllenhaal war für beide Rollen im Gespräch. Mhm. Auch für Batman übrigens auch. Mhm. Und zwar bei Nolan.
Entschuldigt mich mal kurz.
Aber selbstverständlich. Und tschüss. Und hat
Pups draußen, Raffi!
Hat für Sam Raimi Spider-Man vorgesprochen und hat für den Superman, den dann Brandon Routh gespielt hat. Mhm. Weil man einen Unbekannteren haben wollte.
Ja, richtig.
Gott sei Dank, muss man sagen. Aber ich ahne, dass Jake Gyllenhaal bald den Eintritt finden wird in das eine oder andere Cinematic Universe.
Also ich überlege tatsächlich gerade, ich glaube, er hätte einen ganz guten Job gemacht als Superman. Für mich, und das muss ich leider sagen, weil ich Kevin Spacey als Schauspieler, weniger als Mensch, aber als Schauspieler wirklich stark respektiere, aber ich fand seine Rolle so lächerlich in einem Superman-Film. Er hat ja Lex Luthor gespielt, und er war ja ähnlich überdreht und bescheuert wie wer ist der Jesse Eisenberg?
Neulich einen guten Meme gesehen. Alles Lex Luthor, also lauter Lex Luthor Schauspieler also in der Maske. That's Lex Luthor, that's Lex Luthor, Kevin Spacey. Oder? Dann war ein Bild von Bryan Cranston aus Breaking Bad. That should be Lex Luthor. Und dann war ein Bild von Jesse Eisenberg. But this is not Lex Luthor. Ja, mein Gott. Da muss ich sagen, regen mich an den DC-Filmen viel mehr Sachen vorher noch auf, bevor ich überhaupt zu Jesse Eisenbergs Lex Luthor komme. Ich finde, der Typ, wenn man ihn so auch mitkriegt in Interviews oder bei so Auftritten, also Jesse Eisenberg ist seltsam. Mhm. Er ist sehr, sehr schnell. Das überfordert viele. Er ist schnell im Kopf und er redet sehr, sehr schnell.
Absolut.
Was ich eigentlich immer cool finde, also ich mag das, ich habe auch nie Probleme damit, Leuten, die schnell reden, zuzuhören und auch mitzukommen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, ey, wow, das geht mir zu schnell. Ich finde das cool, aber das wirkt dadurch oft sehr egozentrisch, so ein bisschen exzentrisch, so ein bisschen verrückt auch. Aber bevor ich mich über seinen Lex Luthor aufrege, rege ich mich da über viel, viel mehr für andere Sachen aus, über Doomsday zum Beispiel oder so, bevor ich zu ihm komme. Deswegen ist das, also hat mich das nie tangiert. Aber Kevin Spacey,
wunder Punkt.
Jack Nicholson zum Beispiel hat ja Joker gespielt und auch wenn er ganz anders war, sehr, sehr anders, und die Leute damals so ein bisschen auch so gewonnen, so einer der Schauspieler, gerade damals einer der Schauspieler Hollywoods, Charakterdarsteller, er kann alles spielen und so weiter, warum macht man denn jetzt so einen Comic-Quatsch, sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann hat man aber immer gesagt, Mensch, der ist einer von denen, die machen sogar das gut und die werten sogar das noch auf. Und bei Kevin Spacey, bei dem Lex Luthor damals, gebe ich dir recht, fand ich jetzt auch nicht so bombastisch. In Seven zum Beispiel, ein geiler Bösewicht.
Ja, und also Kevin Spacey ist für mich einer der, ich will nicht sagen wenigen Darsteller, weil zum Beispiel Jack Nicholson oder ein Willem Dafoe kann es auch. Willem? Du schaust Dafoe ihm ins Gesicht und du siehst quasi 30 Ausdrücke, 30 Gedanken, 30 Gedanken, die er potenziell hätte gut,
das
haben
könnte, das können. Das könnte an deinem Alkohol- und Drogenkonsum liegen, dass du dich da nicht entscheiden kannst. Aber Willem Dafoe fand ich zum Beispiel auch als Green Goblin super. Wirklich?
Gibt's eine Rolle,
da hat er auch super gepasst. Der hat ja gar keine, der hat nicht mal eine Maske gebraucht für den
Green Goblin. Ja, braucht der Mann generell nicht. Ich habe ihn tatsächlich mal 2009 in Recklinghausen am Theater getroffen.
Wo sonst?
Wo ich mir dachte, wow, okay.
Und was hat er da, also ist er ins Theater gegangen, oder?
Nö, er hat Hamlet gespielt.
Ah, geil.
Genau. Also auf der Bühne habe ich ihn getroffen, nicht jetzt einfach so in der
Also ich dachte, er stand vorm Theater. Nee.
Geil. Wir ignorieren das Hämmern auch einfach weg, ne, Leute? Also ihr bitte
ja, hier
auch
wird gebaut,
einfach weg.
Freunde,
ist, hier wird um uns rum wird alles
nichts machen.
Man alles kann seit Wochen, wir versuchen das auszublenden, aber
gerade geht's nicht mehr. Ja? Lass uns doch mal über Filme wie zum Beispiel Blade sprechen.
Blade. Der schwarze Comicheld noch lange vor Chadwick Boseman. Mhm. Fun Fact: Wesley Snipes wollte schon damals unbedingt Black Panther spielen.
Oh, tatsächlich.
Ja. Die haben gesagt, nö, aber hier haben wir einen anderen schwarzen Comic-Helden, nimm doch den. Hat er gesagt, gut,
mach ich. Wie fandet ihr Blade?
Ich habe ihn, ehrlich zugegeben, lange nicht mehr gesehen. Die ersten beiden fand ich, glaube ich, cool. Dann kam irgendwann der dritte, auch wieder mit Ryan Reynolds.
Trinity?
War der? Ryan Reynolds, ja. Der war so
Hannibal King.
Okay.
Den ersten fand ich mega gut. Wahrscheinlich meinem Alter geschuldet, aber.
Richtig, das meinte ich eben auch.
So, wenn man noch Steven ist, Dorff als Bösewicht.
Mega unterschätzter
absolut Mann. Absolut. Der hat übrigens auch einen Superheldenfilm gemacht. Als in der Hauptrolle, wo er aber ein Typ ist, der telekinetische Fähigkeiten hat. Der kann Gegenstände bewegen und so. Und alle, er ist halt so der Held, weil er auch so sehr stark ist dadurch und natürlich keiner kann ihm was und er ist aber menschlich dann total verkorkst, weil er damit gar nicht umgehen kann. Ist völlig unterm Radar geflogen. Ein sehr geiler Film, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Und er hat noch einen Film gemacht mit Sofia Coppola. Also, sie hat den Film gemacht, er in der Hauptrolle. Da spielt er einen sehr erfolgreichen Hollywood-Schauspieler, der auch mental völlig am Ende ist, eigentlich depressiv, der dann plötzlich sich um seine Tochter kümmern muss. Sehr, sehr guter
Film. Das hast du vor ein paar Podcasts schon mal angesprochen, diesen Film.
Ja. Nichtsdestotrotz, Blade, ersten cool, an zweiten kann ich mich, glaube ich, nicht mehr erinnern.
Ich fand ihn auf jeden Fall auch
das
gut.
Das war mit Thomas Kretschmann quasi. Auch ein deutscher
das weiß
Darsteller,
ich.
Der
das weiß
den ich. Obervampir, irgendeine Mischung aus Nostradamus und Nosferatu quasi, also ein Anagramm gespielt hat. Da ging es quasi um diese evolutionierten Vampire.
Die auch Daywalker waren.
Auch Daywalker, mehr oder weniger.
Und dann kam länger nichts und dann kam Blade Trinity mit Jessica Biel, die sich in einer Szene Kopfhörer reinmacht, um einfach zur musikalischen Untermalung mit Pfeil und Bogen, was ich mega geil fand, weil ich Pfeil und Bogen
mega grundsätzlich feier,
dann sich durch die Vampire zu moschern und eben Hannibal King, der schon damals das freche Mundwerk eines
und den Wade geilsten Bart aller Zeiten hat.
Ihr müsst mal seine Bartmode in diesem Film sehen.
Das muss ich.
Können wir ja bei Lev ja auch mal machen.
Das muss ich als Betroffener, muss ich sagen, der Bart war nix. Aber geil, der hat da sehr, sehr geile Sprüche drauf.
Triple H, falls ihr auf Wrestling steht, hat übrigens auch mitgespielt.
Stimmt, Triple H hat auch mitgespielt und zwar einen Handlanger von dem, ja, genau. Der übrigens
ein Henchman, was ja zu seinem Namen passt, quasi.
Wahnsinnig gut. Fand ich cool, die Filme. Fand ich cool. Ja. Und viele wissen, also zum Beispiel Chris, der ja auch eine kleine Vorgeschichte hier in diesem Podcast hat, hat damals im Rahmen des Videos, was jetzt rauskam, Filme, die man nicht als Comic-Verfilmung auf dem Schirm hat, gesagt, ja, hier, Blade, wusste ich gar nicht. Da habe ich gesagt, ja, deswegen bist du hier auch nicht mehr mit dabei im Podcast. Nee, aber der wusste das, also ich kann es auch verstehen, also ich kenne voll viele, die tatsächlich dann sagen, ach, das ist auch ein Wusstchen gar nicht, weil die Comics eben auch so unbekannt sind. Was hatten wir, noch? Diese zweite Spider-Man-Geschichte mit Andrew Garfield und
Amazing Spider-Man.
Das ging ja auch völlig schief. Also mein lieber Mann. Damals relativ innovativ mit dieser Ego-Perspektive, weil es ganz cool war und wie er sich da durch Manhattan schwingt. Ich glaube, der erste Bösewicht war Lizard.
Der Lizard, der zweite war Elektro, Jamie Foxx.
Ja, der zweite war halt komplett, also den hätte man unfassbar sich sparen können.
Unfassbar. Ja.
Also, da wollten sie, glaube ich, mal was Neues probieren, weil sie nicht wieder die alten, ne? Hat aber nicht funktioniert.
Also man muss auch sagen, Andrew Garfield bezeichnet beide Filme als größten Fehler seiner Karriere. Er kam mit dem Studio überhaupt nicht klar, er kam mit den Produzenten, mit dem Regisseur überhaupt nicht klar, hätte die Rolle komplett anders aufgesetzt und im Endeffekt hat man ihn quasi dann auch gefeuert.
Und Dane DeHaan spielt Harry Osborn.
Ja.
Das kann ich beitragen. Ich fand die auch.
Ich fand sie mega.
Ich kann mich kaum daran erinnern.
Nee, beide einmal nur gesehen und
ja,
auch noch so mehr oder weniger getragen von diesem Hype, geil Spider-Man. Obwohl ich, glaube ich, damals nicht ganz verstanden habe, wieso jetzt Tobey Maguire aussieht wie Andrew Garfield. Aber dann ich bin sehr dumm, das muss man dazu wissen. Ich bin unfassbar dämlich. Und dann habe auch ich das dann verstanden, dass es ein sogenanntes Reboot ist.
Fandest du super schade, dass man die Story einfach gerebootet hat? Man hätte ja theoretisch Teil 4 und 5 und sonst was machen können.
Puh, weiß nicht, vielleicht wollte Tobi nicht mehr.
Ich glaube, Tobi ist zu alt, um einen Peter Parker
zu sehen. Der sieht immer gleich aus. Tobi Maguire sieht immer gleich aus. Tobi Maguire sieht immer gleich aus.
Gute Gene.
Sieht wirklich immer gleich aus. Sehr guter Schauspieler. Ich kann verstehen, dass man ihn nicht mag, weil er so weich gespült ist, aber das ist bezogen auf Spider-Man. Ich habe der letzte Film, den ich mit ihm gesehen habe, war Bauernopfer, glaube ich. Da spielt er Bobby Fischer, den legendären amerikanischen Schachspieler. Okay. Sehr, sehr gut. Der auch natürlich ein Rad ab hatte, wie jeder geniale Mensch. Und sehr, sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut.
Hast du Gottes Werk und Teufels Beitrag
gesehen? Leider nicht.
Und deinem Favorite Michael Caine?
Michael Caine? Nein.
Tu's dir an.
Werde ich machen.
Lohnt sich.
Werde ich machen. Und ich habe auch Brothers nicht gesehen. Jetzt haben sehr viele D-Abos kommen. Von den 20 Leuten, die jetzt noch dran sind, werden jetzt sehr viele deabonnieren. Denn ich habe auch Brothers nicht gesehen, in dem Tobey Maguire mit meinem anderen Favorite, Jake Gyllenhaal, oder wie er in seiner Heimat Schweden heißt, Ilenhaal.
Ilenhaal.
Spielt, habe ich auch nicht gesehen. Liegt aber an Natalie Portman, die mag ich, glaube ich, nicht so.
Echt?
Mag ich nicht so.
Oh.
Lass uns das Thema bitte skippen. Ich umgebe mich hier mit Menschen, die alle Natalie Portman nicht
mögen. Wir machen dann eins.
Wer mag die denn doch nicht? Noch nicht.
Chris?
Mag er die auch nicht?
Und du? Na, ich mag die doch. Ich habe doch gesagt, ich mochte die früher nicht.
Okay. Bei mir andersrum. Ich mochte sie früher. Leon der Profi, eine meiner absoluten
Black Swan?
Habe ich gesagt, sie ist eine schlechte Schauspielerin? Ich habe gesagt, ich mag sie. Das ist rein
subjektiv. Ich mag dich nicht.
Das ist rein subjektiv. Eine fantastische Schauspielerin, die nach V wie Vendetta ihren kahlrasierten Schädel nur mit Evian-Wasser gewaschen hat. Das ist kein Scheiß. Ich glänze eben durch solche.
Warum genau?
Bin ich froh, dass ich hier gutes rheinisches Bergisches
habe. Weil, damit die Haare schneller wachsen, ganz einfach. Ganz klar. Kennst du nicht die alte Formel? Evian-Wasser lässt das Haar sprießen?
Nee. Französische Quellwasser. Hein?
Da, nee.
Was haben V wie Vendetta übrigens auch eine Comic-Verfilmung?
Ja. Auch cool.
Ich wasche mein Wasser nur mit billigem Mineralwasser.
Lass uns doch über die absoluten Top-Meisterwerke, kommerziell wie inhaltlich allgemein,
Bring it
Fantastic Four sprechen.
Ach, du liebe Zeit.
Zum Abschluss noch mal das Thema.
Auch noch aus einer Zeit, in der ich dachte, Comic-Verfilmung, Superhelden, das kann ja nur geil werden. Hab das dann geguckt und war begeistert, weil da Leute fliegen, sich dehnen, unsichtbar machen oder aussehen wie ein Fels. Kannte natürlich da auch wenig vom Comic und schon beim zweiten Teil ich nicht verstanden, was der Silver Surfer eigentlich will.
Da habe ich mich drauf gefreut, auf den Silver Surfer eigentlich, aber genau, was will er eigentlich?
Was will der eigentlich? Warum sagt der nix? Was ist denn los mit ihm? Was hat er denn?
Da gab es auch eine Animated Series, die habe ich auch damals geguckt.
Ja, und da auch schon das, der Silver Surfer ist ja der Bote, das ist auch alles so ein
bisschen Galactus.
Der Bote der Planetenzerstörer. Und es ist eigentlich ein sehr, sehr interessanter und auch so ein sehr, ja, so ein ambivalenter Charakter auch.
Er wird ja quasi gezwungen.
Genau, das ist ganz wichtig. Er wird gezwungen. Er möchte das ja gar nicht.
Genau.
Sein Heimatplanet wurde ja selber.
Und ich habe das schon gesnackt. Da nicht verstanden. Also, ich fand ihn optisch geil und ich fand es cool, dass er einfach auf halt, ich meine, mein Gott, er surft halt auf einem in der Luft.
Erstmal echt ein langweiliger Charakter, aber ich dachte auch mal, Silber, was soll das? Dann habe ich diese Serie geguckt damals und ich fand es echt gut.
Genau,
diese Zeichentrickserie war gut.
Genau, und ich habe es geguckt und ich glaube, ich habe das einfach nicht verstanden. Wie gesagt, ich bin sehr dämlich und den Zug hat natürlich die Sprachbarriere, weil ich kam nach Deutschland zum ersten Mal Farbfernsehen, wir hatten ja nichts in Russland und dann schwebt da irgend so ein Surfer, der aussieht wie ein Metallstück, also ich meine, heute werden MacBooks, die werben immer damit gegossen aus einem Stück Stahl. Damals haben die ganze Figuren ausgemacht. Ich habe das nicht verstanden. Was will der? Warum? Und der im Weltall, das geht ja überhaupt nicht. Und der Film war dementsprechend, ne? Auch da übrigens mit Chris Evans, einer, der dann über den zweiten Bildungsweg nochmal seinen Weg ins MCU gefunden hat.
Also die Darsteller waren eigentlich allesamt ganz cool.
Ja,
und Jessica Alba, hallo, Publikumsmagnet, damals zumindest, Schnuggi.
Auch heute noch, sieht immer noch, sie hat, glaube ich, 19 Kinder und 25 Startups, also sehr viel Stress, aber sieht immer noch absolut wie aus dem Ei gepellt. Das ist eine wunderschöne Frau. Darf man das noch sagen? Weiß ich nicht. Und
du nicht.
Auch vom Reboot übrigens die Schauspieler. Hallo, Michael B. Jordan, Miles Teller. Ich liebe Miles Teller. Und was? Nicht Rooney, sondern Kate Mara. Mhm. Ich habe im letzten Video nämlich Zahlendreherchen. Hat sich der Fehlerteufelchen eingeschlichen, habe ich beide. Wer das Ding gespielt hat, weiß ich es nicht mehr. Es war auf jeden Fall ein Scheißfilm. Das kann man, glaube ich, festhalten. Es war ein scheiß Film. Jetzt wird ja spekuliert, dass weil Disney ja neben LucasArts.
Jamie Bell, stimmt.
Jamie Bell, genau. Weil Disney ja neben Marvel und LucasArts und Fox und Nanunana und Woolworth und C&A alles aufkauft, dass die Fantastic Four praktisch hintenrum mit den X-Men zusammen.
Was auch unglaublich geil werden
könnte. Es wäre brutal.
Und ja.
Es wäre brutal geil. Sowieso. Alle dann. Alle. Fantastic Four, Avengers, Guardians of the Galaxy, X-Men.
Man müsste halt auch nicht mehr aufpassen oder Sachen umschreiben, sondern man könnte sich vielleicht noch besser an den Comics orientieren. Also was heißt noch besser? Aber sieht man jetzt schon an der Thanos-Story, da fehlen halt die X-Men auch irgendwie. Und Fantastic Four gehören eigentlich auch da rein, so.
Sowieso eine sehr große Frage, finde ich, die so einen gesonderten Rahmen braucht, um sie auch richtig ausdiskutieren zu können, ist tatsächlich Comic-Verfilmung am Comic orientieren möglichst nah oder nur.
Eine gute Mischung ist, glaube ich, schon ganz okay.
Wir haben jetzt sehr oft zum Beispiel Old Man Logan als einen guten Film und auch als eine gute Comic-Verfilmung hier genannt. Dabei orientiert sich ja, siehst du, ich habe gesagt Old Man Logan. Logan hieß der Film. Und orientiert tut er sich sehr, sehr lose, also praktisch eigentlich nur grundstimmungsmäßig am Comic Old Man Logan. Im Comic geht es ja eigentlich darum, der alte Logan und der alte blinde Hawkeye reisen durchs Land, weil sie was transportieren müssen und ohne zu spoilern, dem Land geht's nicht so gut. Und die moschern sich da auch durch altbekannte
Bösewichte. Das kann man aber eigentlich, finde ich, spoilern. Also die USA ist aufgeteilt.
Aufgeteilt in mehrere
Sektoren.
Genau, die regiert werden von Red Skull.
Genau, von Hulk.
Von dem böse gewordenen Hulk. Genau. Der eine inzestuöse Familie gezeugt hat. Und geil, die unter anderem auch Logans Frau, glaube ich, abschlachten in seiner Abwesenheit.
Kingpin ist dabei.
Kingpin ist dabei, genau.
New York.
Logan macht dann rum, kommt dann zurück, sieht, die sind alle tot, fährt dann zum ersten Mal seit Jahren wieder seine Krallen aus, die er geschworen hat, nie wieder zu benutzen, weil er halt einfach ein ruhiges Leben führen wollte. Und macht dann Sachen wie zum Beispiel den Hulk von innen zerbersten oder dem Red Skull den Kopf abschlagen mit dem Schild von Captain America und dann in der Rüstung von Iron Man, die auch da rumhängt, weil Red Skull nämlich alle abgeschlachtet hat in der Zwischenzeit, dann sich in die Rüstung von Iron Man eben zu setzen und zurückzufliegen nach Hause. Solche Sachen passieren dann im Comic. Ihr seht, im Film war davon nicht so viel zu sehen. Und trotzdem sagen wir, war eine geile Comic-Verfilmung. So, jetzt ist natürlich die Frage, muss man sich denn so nah am Comic orientieren? Gehen dann die Leute nicht raus und sagen, ja, war genau wie im Comic. Naja, gut, aber ich habe den Comic gelesen, ich weiß, was da passiert ist. Ich habe mir, das ist ja auch das Schöne, es sind zwar Standbilder, aber in meinem Kopf wird das halt zum Leben erweckt. Muss ich denn dann eine riesenaufwendige Produktion sehen, wie Leute das nachspielen sozusagen und dann vielleicht das gar nicht meine Vorstellung trifft, die ich mir dann hatte, die ich mir schon gemacht hatte in meinem Kopf, ne? Also, oder ist eben sowas gut, man orientiert sich lose, man hat eine Idee, man hat vielleicht einen Grundtonus eines Comics und baut dann vielleicht sogar eine etwas abgewandelte Geschichte drumherum.
ich glaube, wie ich eben schon gesagt habe, eine gute Mischung macht's. Und einerseits freue ich mich natürlich, wenn Dinge passieren, die ich jetzt noch nicht unbedingt kenne aus den Comics. Andererseits freue ich mich aber genauso, mich interessiert's dann halt auch schon im Vorhinein, wie stellen die das da, wie wollen die das jetzt einflechten? Und da mache ich mir auch meine Gedanken. Und wenn die es dann gut machen, und auch selbst wenn es super nah am Comic ist, dann freue ich mich ja trotzdem. So, dann ist es eine Bestätigung teilweise. Deswegen, ich glaube, so eine gesunde Mischung.
Auch hier schafft das MCU ja zum Beispiel oft Sachen so zu droppen oder Easter Eggs einzubauen, die genau solche verrückten Leute, die sich zu Hause die N64 zusammenlöten und dabei Comics lesen, sagen lassen, ach, guck mal, das kenne ich, ach, guck mal, wie süß da, guck mal, wie süß da. Und was das MCU ja auch tatsächlich immer schafft, und da sage ich was, was eigentlich oft immer von dir kommt, weil das nämlich jetzt ausnahmsweise mal was Kompetentes ist. Die bauen oft Sachen ein, warten dann ab, wie das Publikum reagiert und gucken dann, ob sie das aufgreifen oder nicht. Und wenn sie es aufgreifen, dann heißt es, oh mein Gott, geil, das haben sie doch damals schon geteasert. Mhm. Und wenn sie es nicht aufgreifen, dann heißt es, oh mein Gott, wie geil, die haben den Fans eine kleine Freude gemacht und dann Easter Egg platziert.
Gute Taktik.
Win-win-Situation und eine gute Taktik, genau.
Ja.
Eine andere Win-Win-Situation ist, wenn man einen Podcast beendet auf dem Höhepunkt des Schaffens praktisch. Und
man nichts, soll aufhören, wenn es am besten
nichts anderes würde ich jetzt vorschlagen, denn man kann natürlich noch ewig weiter quatschen über Comic-Verfilmungen außerhalb des MCU. Nenn doch bitte noch schnell die restlichen, die wir noch
haben. Punisher hätten wir behandeln können.
Gibt es auch als Serie. Kick-Ass
hätten wir behandeln können. Ist auch eine
Comic-Verfilmung.
Allgemein auf die X-Men-Filme hätten wir eingehen können.
Die X-Men-Filme, ja, wunderbar. Ein tolles Beispiel, wie man ein Franchise unnötig verkomplizieren kann.
Das machen wir dann, wenn der Infinity War 2 ansteht.
Das ist, X-Men, um hier die inhaltliche Klammer zum MCU zu schließen,
mach das ist doch mal ein
geiles finales Statement, finde ich, weil Simon Kinberg, der Hauptproduzent quasi der X-Men-Filme, hat mittlerweile zugegeben, dass sie einfach den roten Faden quasi verloren haben bei den X-Men-Filmen. Durch diese zahllosen Zeitsprünge bauen die Filme einfach nicht mehr
logisch. Wenn du ihn das nächste Mal sprichst, sag ihm doch bitte, ich auch. Also ich habe den Faden auch
wir verloren. Wir schicken uns gelegentlich WhatsApp-Sprachnotizen und da werde ich das auf jeden Fall von dir erwähnen.
Mach das auf jeden Fall.
Ich fand die Filme sehr unterhaltsam alle und auch gar nicht mal so Kacke unbedingt. Ich glaube, die neueren Apocalypse habe ich nicht geguckt.
Ich fand von dieser neuen Trilogie, nennen wir sie mal, fand ich den ersten, also First Class, erste Entscheidung, fand ich noch am drögsten, glaube ich. Days of Future Past war ganz cool und Apocalypse fand ich auch ganz, auch wenn das mir auch, ja, den fand ich, sagen wir mal so, also Days of Future Past fand ich auf jeden Fall am besten und Apocalypse fand ich so, der war zu sehr Schema F, das war genau das. Großer Held, und am Ende wird er
allein
doch
besiegt. Allein die Maske von dem Typ, mal ganz ehrlich. Also,
danke!
War das Ivan Ooze aus Power Rangers?
Danke!
Anfang der 90er? Ich Fass aufgemacht.
Danke!
Ah, sorry.
Und Oscar Isaac, so ein geiler Schauspieler. Und dann sowas, danke! Ich dachte nämlich, ich bin der Einzige. Ich wollte jetzt nicht ein Fass machen. Ich hab's nicht verstanden.
Das ist einfach peinlich. Also, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen auf den Mond fliegen oder sonst wohin. Da kann man dem auch ein bisschen, Stunde Null. The Darkest Hour.
Ja.
Guck dir die Maske an, weißt du, wie die.
Den blau an, den Gary Oldman da in der Churchill-Maske und bumm, hast du einen perfekten Apocalypse.
Das war wirklich.
War ja auch fast Apocalypse damals im Zweiten Weltkrieg.
Ich glaube, ich muss mir den. Allein deswegen gucke ich mir den nochmal an.
Und so platt, so eindimensional diese Figur. Eigentlich ja so omnipotent, einer der krassesten Mutanten ever, einer der krassesten Bösewichte im MCU. So, ich komme, um alles kaputt zu machen. Tschüss.
Wie gesagt, googelt mal bitte Ivan Ooze, Power Rangers. Es war Mitte der 90er, quasi mehr oder weniger der erste Power Rangers Film. Es war so Film. Wenn ihr den Mann, also den Feind, optisch mit Apocalypse vergleicht, es gibt keinen Unterschied.
Und
sind 20 Jahre.
Natürlich der geheime Favorit dieser neuen Trilogie, Michael Fassbender als Magneto. Diese innere Zerrissenheit, KZ-Vergangenheit und so weiter.
Ich meine, Fassbender ist halt auch einfach ein.
Ein geiler Typ, der Michael.
Ja.
Ein geiler
Typ. Oh, auch eigentlich Deutscher. Deutsch-Ire.
Selbstverständlich.
Spricht sehr gut Deutsch, der Mann.
Selbstverständlich.
Gut, Kick-Ass müssen wir jetzt nicht noch separat
machen. Nein, handeln. Wolverine ist einer meiner absoluten Lieblingshelden, denn als Kind habe ich.
Sieht man kaum.
Wolverine. Ich finde, er sieht ein bisschen
noch aus.
Weil er sich den. Weil du stellst.
Stimmt.
Du machst die Schnorre immer so ein bisschen weg und hast hier diesen. Allein die Stelle bei Logan, wo die dem den Schnurrbart wegrasieren und. Mann, geil. Dieser Film ist wirklich gut. Wolverine ist geil. Hugh Jackman soll gerne weitermachen, denn niemand anders darf ihn spielen. Was sagen wir noch zum Schluss?
Punisher?
Punisher, sehr guter Film mit John Travolta als Bösewicht. Mhm. Auf die Frage, er hat ja diese, glaube ich, die Frau vor den Zug geschmissen und dann kam er nach Hause. Wo ist Mama? Sie hat den Zug genommen. Allein das beschreibt den Film wunderbar. Die Serie habe ich nicht gesehen mit John Bernthal.
Ich habe 2, 3 Folgen geguckt, dann fand ich es war ein bisschen monoton.
Aber ich glaube, ich habe auch eine geguckt.
Ich habe die Netflix-Serien. Daredevil soll ja richtig gut sein. Jessica Jones, auch zweite Staffel, soll wirklich gut sein, aber. Haben wir gesagt, Kinder, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich danke euch ganz recht herzlich. Was natürlich unsere verehrten Zuschauer auf YouTube machen können, ist uns in die Kommentare ballern.
Was wir alles vergessen haben.
Entweder was wir alles vergessen haben, was wir vielleicht gesondert mal besprechen dürfen. Und vor allem MCU, ja oder nein? Die Frage, um die es, glaube ich, in Hollywood in den nächsten 20 Jahren ausschließlich gehen wird.
Amen.
Und um tatsächlich mal da abzuschließen, ich glaube, es wird die Zeit kommen, in der Comic-Verfilmungen auch in den seriösen Kategorien der seriösen Filmpreise nominiert werden und auch mal gewinnen werden.
Auf jeden Fall.
Logan zum Beispiel war ja schon fürs adaptierte Drehbuch nominiert.
Ja.
Vielen Dank, Raphael.
Gerne.
Vielen Dank, Jean-Michel.
Gerne, gerne.
Vielen Dank, dass ich das gemacht habe. Ich habe es ganz nochmal so betont, dass es mir Raphael, Jean-Michel. Naja.
Wie gesagt, du rappst offensichtlich doch.
Ich bin wahnsinnig melodisch unterwegs, ja. Wir hören, sehen und fühlen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Filmfabrik Forever.
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 Macht's gut, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Bleibt uns treu auf Facebook, Soundcloud, iTunes und allen anderen Kanälen, besonders StudiVZ. Auf Wiedersehen.
Ciao. Lebt wohl.